Lieber Roland, es gibt auch Lehrreden, die empfehlen, zur Entfaltung von Metta sich ein Bild vorzustellen, zum Beispiel von einem Baby, Kleinkind oder einem Tierbaby. Was hältst du davon? Danke. Das schönste Bild eigentlich, das ich kenne, das ist vom Buddha in der liebenden Güte-Lehrrede, das er da verwendet. So wie eine Mutter ihr einzig Kind bewacht und schützt, so mögen wir für alle Wesen die grenzenlose Liebe entfalten. Ich glaube, das ist so vielleicht für uns Menschen so die schönste Vorstellung oder die höchste Art, wie wir uns eine bedingungslose Liebe auch vorstellen können. So wie eine Mutter ihr einzig Kind bewacht und schützt, bedingungslos, vollkommen bedingungslos. Eigentlich egal, was das Kind macht, und das zieht sich ja oft so durch ein ganzes Leben durch. Die Kinder machen viel Unsinn und die Liebe der Mutter ist trotzdem ungebrochen. Also es ist ein schönes Bild. Und ich weiß jetzt wieder mal von dem ehrwürdigen Ajahn Brahm, den ich ja schon total oft jetzt erwähnt habe. Er hatte am Anfang scheinbar es gar nicht so leicht mit der liebenden Güte-Meditation und hat dann auch ein bisschen so rumgesucht und hat dann irgendwann so ein verwahrlostes Kätzchen am Straßenrand gefunden und hat es dann mitgenommen und aufgepäppelt. Und dieses Kätzchen ist dann wirklich wieder ganz munter geworden und ja, wie halt so kleine Kätzchen dann auch super süß sind. Und er hat dann immer dieses Bild auch gern verwendet. Also das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, das man verwenden kann. Na, anders kommt mir jetzt auch gerade, das war ja von ihm auch, wo er von seinem Vater gesprochen hat. Und der Vater, ja, es waren eigentlich arme Leute, so in England und Vorstadt von London. Und der Vater hat dann zu ihm gesagt, auch als er Mönch war, die Tür zu meinem Haus steht ja immer offen. Die Tür zu meinem Haus steht ja immer offen. So, er hat damit gesagt, die Tür zu meinem Herzen ist immer offen für dich. Das ist auch so ein schönes Beispiel. Also auf alle Fälle empfehlenswert, sich solche Bilder herzunehmen. Und gerade kleine Kinder sind ja oft auch eine wunderbare Quelle für liebende Güte. Oder so verwahrlostes kleines Kätzchen, das man so aufpäppelt. Lieber Roland, drei ganz sachliche Fragen. Nochmal zur Wiederholung, das Gegenmittel zu Unruhe und Rastlosigkeit. Wird da gefragt, das Gegenmittel war die Gelassenheit. Immer ein bisschen mehr in dem Gleichmut ankommen, im Einverstandensein, in so einer inneren Zufriedenheit auch ankommen, sodass das nicht immer gleich irgendwie was unternommen werden muss. Und dann die vier Fragen, beziehungsweise sind es drei Fragen der Kontemplation. Da fängt es oft damit an, was hindert mich daran, noch tiefer in die Meditation reinzugehen, zum Beispiel. Dann, was ist gut daran, nicht noch tiefer zum Beispiel in die Meditation reinzugehen? Und als drittes, wie fühlt es sich an? Das ist eine Art der Kontemplation. Das ist jetzt nicht unbedingt so kontempliert man, sondern es ist eine Möglichkeit, wie wir drei Fragen haben, die wir uns stellen können und wie wir uns mit einem Thema so auseinandersetzen können. Kontemplation, vielleicht auch dazu noch ein Wort, bedeutet immer sich sozusagen einspitzig, ganz gesammelt auf ein Thema auszurichten und da in sich reinzuspüren. Das ist manchmal auch mehr als ein Fragen stellen, sondern mehr ein vielleicht auch reinhören, ein reinspüren. Zum Beispiel das Thema Vergänglichkeit oder das Thema Tod sind tolle Kontemplationsthemen. Und da kann man natürlich auch schauen, dass man zum Beispiel beim Thema Vergänglichkeit nicht nur, ja, so alles ist vergänglich, weiß ich, sondern wirklich einmal ein bisschen versucht, da auch tiefer reinzugehen und das zu ergründen. Vielen Dank für das Wiederholen. Und dann noch, und es gibt auch die nahen Feinde von etwas. Sind das die heilsamen Wurzeln? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da wird jetzt angeführt Mitgefühl, der nahe Feind ist Mitleid. Ja, das stimmt. Aber hier geht es um was, das haben wir eigentlich jetzt gar nicht besprochen. Das ist, sind die Brahma-Viharas, die vier höchsten Emotionen, wo eben, ja, ich kann es vielleicht schon kurz sagen, der nahe Feind von Liebe ist Anhaften. Der ferne Feind von Liebe ist natürlich Hass. Der nahe Feind von Mitgefühl ist Mitleid. Der ferne Feind von Mitgefühl ist Grausamkeit. Der nahe Feind von Mitfreude ist diese ja, wie heißt das, diese Scheinheiligkeit, dieses von Mitfreude. Neid ist der ferne Feind. Neid ist der ferne Feind, aber der nahe Feind ist dieses Heuchelei, so, ja, genau. Und dann bei dem vierten von den Brahma-Viharas, die Gelassenheit, der Gleichmut, ja, Unruhe und Rastlosigkeit, würde ich sagen, der nahe Feind und der ferne Feind. Gleichgültigkeit ist der nahe Feind. Und der ferne Feind? Wahrscheinlich Aufgeregtheit und Angst, würde ich vielleicht sagen. Angst, ja, wird da vielleicht ganz gut passen. Aber das wollen wir jetzt nicht noch vertiefen, weil das nochmal wirklich auch ein großes eigenes Thema auch ist, auch auf die einzelnen Begriffe da noch näher einzugehen. Was ist jetzt zum Beispiel Mitleid oder was ist Gleichgültigkeit im Vergleich zur Gelassenheit? Ja. Lieber Roland, könntest du bitte noch einmal die Kunst des Nichtreagierens erläutern? Wenn ich am Fuß eines Vulkans stehe, der gerade ausgebrochen ist, ist es da nicht sinnvoll zu reagieren? Oder wenn jemand Wasser über mich überschüttet, nicht reagieren? Und wenn mir jemand etwas erzählen möchte, ist es da nicht Empathie, wenn ich reagiere? Ja, also da ist was nochmal, vielleicht nochmal wirklich zum Aufklären da. Es ist natürlich, wenn ein Vulkan ausbricht und wir sind da, natürlich muss man da irgendwie reagieren. Also nicht jetzt da, es bedeutet nicht, die Kunst des Nichtreagierens zu praktizieren, bedeutet nicht, dass man dann wie ein Zombie durchs Leben geht und also überhaupt nichts mehr machen kann. Also das ist überhaupt nicht gemeint. Sondern es bedeutet ganz einfach, dass wir eine Wahl haben. Auch vielleicht ein ganz schönes Beispiel da beim Vulkan. Natürlich können wir mit Angst und Panik reagieren und vielleicht geschürt von Angst und Panik dann irgendwelche Dinge auch unternehmen, die vielleicht jetzt nicht ganz weise sind, gell, und auch vielleicht nicht ganz vernünftig sind, was uns vielleicht Aktionen machen lässt, die nicht klug sind. Besser wäre es natürlich, irgendwo in einer gewissen Ruhe zu bleiben, in einer gewissen Gelassenheit zu bleiben und mit Weisheit auf diese Situation zu reagieren. Zum Beispiel, ist mir so eingefallen, wäre es eine schöne Möglichkeit, auch an der Stelle so die, ja, sich auf die Devas auszurichten und sie vielleicht auf die, ja, auf die geistige Führung auszurichten, um zu bitten, dass eben ein gewisser Schutz auch da ist. Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und dann natürlich auch, dass man sich dahin wegbewegt, wo es eben auch sinnvoll ist und nicht, wo man in einer Angst- oder Panikreaktion dann irgendwas unternimmt. Das kann man ja oft, ja, hört man immer wieder, auch wenn irgendwo eine Panik ausbricht in einem Konzert oder irgendwo bei einem ganz großen indischen Fest, wo Millionen von Menschen sind und irgendwo bricht Panik aus. Und dann diese Reaktion auf die Panik ist oft, dass die Leute in Angst und Panik dann alles niedertrampeln und viele, viele Tote dann da sind. Und da wäre es natürlich vernünftiger, erst einmal ein bisschen innezuhalten und zu schauen, was ist jetzt wirklich auch eine vernünftige Verhaltensweise. Also ich hoffe, das ist jetzt nochmal ein bisschen klarer geworden, dass wir da nicht immer in dieses Automatische reinkommen, wo es eben immer normalerweise um dieses Festhalten und Ergreifen auch geht. Ja. Lieber Roland, als du uns heute ermuntert hast, eigene Vorstellungen, Bilder, Erlebnisse zu benutzen, um in Pitti, Sukha, Pasadi und Samadhi zu kommen, ist mir ein Erlebnis wieder eingefallen. Um das Jahr 2000 habe ich einen Gleitschirm-Tandemflug gemacht. Als der Pilot merkte, dass ich keine Angst hatte und sich dieses auch noch von mir bestätigen ließ, fing er an, tolle Schrauben zu drehen und den Flug richtig auszukosten. War das eine Freude? Das war sozusagen das auf dem Rücksitz Platz nehmen. Ja, da gehört schon Portion Vertrauen auch dazu. Und jetzt die Vorstellung, die Gurte zu lösen und darauf zu vertrauen, dass ich fliegen kann, aus dem Auto aussteigen. Ich werde mir diese Erinnerung noch öfters wieder wachrufen. Aber bitte, also nicht das zu wörtlich nehmen. Gell? Nicht, wenn man nochmal einen Tandemflug hat und dann wirklich die Gurte aufmacht und wow. Oder wirklich beim Autofahren dann irgendwie. Ich hatte selber mal einen Tandemflug geschenkt bekommen. Das war kurz vor der Pandemie. Und irgendwie ist damals nicht dazu gekommen, dass ich den angenommen hätte. Und dann kam die Pandemie, da war es erst einmal nicht möglich. Und dann hatte ich die Operation am Knie mit der Teilprothese, da war es auch wieder nicht möglich. Und irgendwann ist dann nochmal derjenige auf mich zugekommen und dann ist irgendwas wieder dazwischen gekommen. Und jetzt wäre ich halt älter und älter und ich weiß nicht, ob man das noch im fortgeschrittenen Alter so machen soll. Aber wenn es nochmal auf mich zukommen würde von der Person, zu dem ich auch Vertrauen hätte, müsste ich nochmal schauen. Aber habe mir natürlich auch gedacht, was hat das zu bedeuten? Pandemie, Knieoperation, vielleicht ist das nicht unbedingt angesagt. Aber es würde mich auch reizen. Ich habe da im Beatenberg in der Schweiz auch ein Meditationszentrum, wo ich letztes Jahr einen Kurs gegeben habe. Und da ist ganz in der Nähe so ein Startplatz von Gleitschirmfliegern. Und da kann man das gut beobachten, wie die da starten. Und also im Allgemeinen ist das kein Problem, auch so diese Tandem-Starts. Also das geht schon, wenn man einigermaßen laufen kann. Ja. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, wenn so ein bisschen Wind geht, auf einmal geht dann so ein Start nicht so ganz glatt. Also da, wo es dann so gerade noch so irgendwie funktioniert. Ja, und hört mir auch immer wieder, dass auch das eine oder andere passiert. Da fällt mir jetzt gerade mein Cousin ein. Ein toller Sportler und Gleitschirmflieger, Drachenflieger, nicht Gleitschirm, sondern Drachenflieger, der auch bei den deutschen Meisterschaften mitfliegt. Und das ist, also der, wenn er davon erzählt, das ist seine Meditation und die fliegen ja da teilweise stundenlang mit den Aufwinden und so können die da fliegen und also wahnsinnige Strecken legen die da zurück. Und bei ihm war es einmal so, hat er dann auch erzählt, ist er geflogen, kam er Böe und er hat versucht, den Drachen noch zu halten. Das hat ihn den Arm hochgerissen und die Schulter ausgekugelt. Und dann hat er das erzählt, wie er dann den Drachen mit einer Hand dann runtergesteuert hat. Also da kommt man jetzt gleich, ist noch ein Gänsehaut, wow. Also das hat er sehr anschaulich geschildert und die haben das unten dann auch schon mitbekommen, da stimmt irgendwas nicht. Und irgendwie hat er es dann hingekriegt, dass er dann da noch gut gelandet ist, ohne sich weiter zu verletzen. Also das sind ja unglaubliche Teile, da wo man ja eine Geschwindigkeit auch inzwischen fliegen kann scheinbar. Also das ist also Hightech pur, so diese Drachen. Lieber Roland, vielen Dank für deine wertvollen Belehrungen und auch die eindringlichen Appelle. Angesichts meines oft wilden und bisweilen destruktiven Verstandes ist in Anführungszeichen der Weg für mich nun alternativlos. Ja, wunderbar, super. Nun habe ich eine Bitte. In der Vergangenheit scheiterte meine Meditationspraxis oft daran, dass ich kein klares tägliches Ritual hierfür hatte. Ich setze mich hin und hatte zu entscheiden, 15 Minuten, Fragezeichen, 25 oder doch länger, Fragezeichen, ein Bodyscan oder besser eine Atembetrachtung. Verloren in den Möglichkeiten und noch nicht in der Lage, gut für mich selber zu, in der Lage oder diszipliniert genug gut für mich selber zu gestalten. Du hast dieser Tage schon einiges über diese Choreografien gesprochen. Könntest du nochmals ein Beispiel geben für eine zum Beispiel 45-minütige Morgenmeditation und auch gerne für ein Abendritual? Das könnte meinen Einstieg im Alltag unterstützen. Ja, wir werden da am letzten Tag auch noch ausführlicher drüber sprechen, über die Alltagspraxis. Aber vielleicht hier, ich müsste natürlich auch wissen, ist ja immer auch eine individuelle Geschichte, was da so die Haupttendenz bei demjenigen da ist. Ich würde auf alle Fälle empfehlen, diese 45-minütige Morgenmeditation mit liebender Güte anzufangen. Vielleicht kurz mit liebender Güte durch den Körper durchzugehen, wie wir es hier auch gelernt haben, mit Dankbarkeit, mit offen und weit, Licht und Leicht. Oder zum Beispiel auch die Annehmenspraxis am Anfang von der Meditation machen. Oder wie man heute auch diesen Raum zu kreieren oder die Stille auch wahrzunehmen. Es sind alles total schöne Möglichkeiten, wie wir eine Meditation gestalten können. Ja. Und dann eben eine halbe Stunde noch, wenn es geht, die Atembetrachtung machen oder vielleicht durch den Körper durchzugehen, Metascan. Kann hilfreich sein am Anfang oder wenn wir so die Tendenz haben, auch so ein bisschen abzuschweifen, den Metascan zum Beispiel sich immer wieder auch dazu laufen zu lassen. Da bleibt man ein bisschen leichter dabei. Ich habe das am Anfang auch immer gemacht, habe mir die Kassette aufgelegt und den Stück für Stück von Ayakema nebenbei laufen lassen. Ist ganz einfach ein bisschen einfacher. Wenn die Tendenz da ist, dass man diese 45 Minuten, dass einem das zu lang wird, kann sein, am Anfang ist man super gut motiviert, nach dem Kurs kann man vielleicht sogar eine Stunde meditieren oder 45 Minuten und dann irgendwann lässt so ein bisschen die Begeisterung nach und dann wäre es schön, so vielleicht 30 Minuten oder zumindest 20 Minuten auf alle Fälle irgendwie aufrechterhalten. Also nicht dann irgendwann ganz wieder die Sache fallen lassen und dann irgendwann überlegen, ja, ich sollte mal wieder einen Kurs machen. Das schon auch. Also einen Kurs machen immer. Idealerweise zwei Kurse im Jahr. Also einen im Frühjahr vielleicht und einen im Herbst oder einen im Sommer und einen im Winter. Also es ist immer gut, zwei Kurse, das ist so ein bisschen Minimum. Wobei einer ist auch besser wie gar nichts, natürlich. Und so ein 9-Tageskurs oder 10-Tageskurs wie jetzt, ist natürlich ein großer Input, gar keine Frage. Das wäre so ein bisschen die Empfehlung. Ja. Und dann am Abend würde ich vor allem empfehlen, irgendetwas zu machen, wo einen so ein bisschen rausbringt aus diesem Alltagsstress, aus dem Berufsalltag, so wo man dann eben noch so viele Gedanken hat, die mit dem Beruf auch zu tun haben. Vielleicht erst einmal so einen kleinen Spaziergang machen oder vielleicht mit dem Fahrrad von der Arbeit zurückfahren oder erst einmal nochmal in die Natur kurz gehen, wenn eine Natur in der Nähe ist, oder in den Park gehen und da erst einmal ein bisschen einen Zwischenraum reinbringen. Ja, und dann kann man am Abend, je nachdem, wie gut man da noch sich sammeln kann und konzentriert ist, und natürlich auch immer alles eine Frage der Zeit, dann kann man da auch noch mehr Atembetrachtung machen und eben wieder, wie gesagt, auch mit liebender Güte anfangen. Wenn man hauptsächlich die Atembetrachtung macht, dann kann man sich zum Beispiel vornehmen, einmal in der Woche, vielleicht am Wochenende, mal dieses Stück für Stück zu machen oder den Metascan zu machen. So in der Art. Wenn man auch gut reinkommt mit der liebenden Güte, kann man auch einmal sagen, okay, ich mache mal eine halbe Stunde liebende Güte-Meditation. Oder mache auch mal Kontemplation, wenn ich merke, der Geist, der will jetzt halt eigentlich mehr so arbeiten, er will jetzt halt erforschen, er will ergründen. Jetzt mache ich mal eine Kontemplation zu einem Thema. Zum Beispiel dieses Thema, tolles Forschungsprojekt. Was ist meine Metapraxis? Ja. Und indem ich mich mit dieser Frage beschäftige, beschäftige ich mich mit Metta. Ja. Was sind meine Worte? Und dann reinspüren und ausprobieren. Was ist mein Satz? Was sind meine Sätze? Was sind meine Bilder? Ja. So wie wir ja so gehabt haben, gerade mit dem kleinen Kätzchen. Habe ich da irgendeine Erinnerung? Irgendwas, was mich anspricht? Und dann natürlich auch so ein bisschen die Empfehlung, immer wieder auch ein bisschen versuchen, ein bisschen einen frischen Wind reinzubringen, eine gewisse Kreativität auch reinzubringen, sodass nicht so mit der Zeit so mechanisch dann wird. Weil dann ist natürlich, dass man dann dabei bleiben kann, ist dann natürlich doppelt schwer, wenn es so mechanisch wird und so eine Pflichtübung wird. Und jetzt noch ein Beitrag von einer Online-Teilnehmerin. Lieber Roland Nanabodhi, zurzeit lebe ich meinen normalen Alltag, in den ich die Vorträge dieser Woche integriere und gelegentlich eine Meditationsübung. Das ist richtig gut für mich. Im heutigen Vortrag hast du festgestellt, dass viele Menschen nicht zur Meditation finden, trotz sehr hohem Leid. Erfahren habe ich während einer schweren Erkrankung vor fast 9 Jahren, dass es auch darauf ankommt, dem richtigen Menschen zu begegnen. Dem Menschen, der dich in diese Richtung führen kann und welche in dir eine Seite zum Schwingen bringt. Ganz zu Beginn. Ich hatte das Glück, dass mich eine Ärztin im Krankenhaus über lange Zeit behandelt hat, die seit 20 Jahren selbst buddhistische Meditation praktiziert hatte. Klammern wusste ich damals nicht. Sie hat mich während einer Visite in einen Achtsamkeitskurs, MBSR, eingeladen, den sie selbst geleitet hat. Den Kurs habe ich im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt absolviert und damit begann mein Weg. Was hatte ich damals für ein Glück? Danke sage ich seit 9 Jahren. Danke, der richtigen Person begegnet zu sein in dieser Zeit. Ja. Wahrscheinlich ist uns auch irgendwann die richtige Person begegnet oder die richtigen Umstände oder wir sind am richtigen Haus vorbeigegangen, haben den richtigen Flyer in die Hand genommen. Ja. Also wir hatten wahrscheinlich alle irgendein Erlebnis oder einen Zufall oder irgendeine Fügung, die stattgefunden hat. Ja, so wie ich heute Vormittag erzählt habe mit dem Bob, dem, wo ich eigentlich auch nicht weiß, ob der überhaupt noch lebt. Ich hatte dann auch keinen Kontakt. Damals gab es das mit den Handys noch nicht und dadurch war das irgendwie auch nicht möglich. Er war keiner, der einen festen Wohnsitz hatte, der viel unterwegs war. Insofern hatte sich nach meiner Amerika-Reise der Kontakt dann schon gleich aufgelöst. Ja. Wäre ganz interessant, was aus ihm geworden ist. Ja. Aber auch da, so schöne Anregung, auch da vielleicht sich dann zurückerinnern und an die Person immer wieder auch ein Gefühl der Dankbarkeit hinstrahlen lassen. Oder an die Situation oder an das Haus oder ja, wie immer man dazu gekommen ist. Auch eine schöne, sehr, sehr schöne Möglichkeit. Wer mich auch wieder mehr daran erinnern, Bob, meine Verdienste, die ich mir hoffentlich auch in den letzten 44 Jahren auch erworben habe, ihm auch zukommen zu lassen. Er hat einen großen Anteil dran. Und jetzt noch eine Frage von einem Online-Teilnehmer. Ganz ein interessantes Thema natürlich. Lieber Roland Nanabodi, liebe Tanja, es ist eine wunderbare Inspiration, zu Hause eure Beiträge aufzunehmen. Meine Disziplin ist deutlich weniger klar als vor Ort. Gleichzeitig merke ich, dass das Verweben und Vernetzen der Anregungen in mein unmittelbares Seinsumfeld eine blühende, wenn auch nicht so gesammelte Kraft hat. Morgen früh fahre ich für eine Weiterbildung einige Tage in die Berner Bergregion, in Anführungszeichen Gantritsch. In Klammern der Grund, warum ich online dabei bin und nicht vor Ort. Sonst wäre er auch in den Kurs gekommen. Und setze den Kurs dann am Sonntag fort. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen und euch allen im Buddha-Haus eine Zeit voller Pitte und Samadhi wünschen. Ein für mich noch offenes, größeres Fragezeichen auf dem Weg zur neuen Welt. In meinem aktuellen Bürojob wird mehr und mehr KI eingesetzt. Ich bin bisher noch nicht auf den Zug der modernsten Erfindungen aufgestiegen, da ich Bedenken habe, ob das uns wirklich zu mehr Glück verhilft und nicht alles nur komplexer und abstrakter macht. Ich frage mich hier immer wieder, wie ich einen guten Umgang finden kann, wenn sich alle, die meditieren und sich in Sila üben, aus neuen Strömungen raushalten, dann werden diese neuen Strömungen geprägt von denen, die nicht Sila praktizieren. Das finde ich bedenklich. Wie finde ich den richtigen Weg zwischen sich raushalten und mitmachen in einer Welt, die sich teilweise auf potenziell unheilsamen Wegen befindet? Nee. Tolle Frage, toll auch geschrieben und ich kann da nur voll mitgehen. Das sind auch Fragen, die uns auch in der letzten Zeit immer wieder auch beschäftigen. Das ist ja auch die Frage, auch das Ganze online und vieles, vieles mehr, das ja auch mit der ganzen Technik zu tun hat. Aber gerade dieses KI nochmal, das ist schon nochmal eine ganz neue Situation, der wir da gegenüberstehen. Und bei mir ist es immer so, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich so neuen Erfindungen erst einmal ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Ja. Weil ich eben auch so den Blick drauf habe, was auch alles daraus entstanden ist. Mit, ja, so eben, wie ich auch in einem der Vorträge auch gesagt habe, mit all den Computern, die wir erfunden haben, war ja die Hauptmotivation, dass wir mehr Zeit haben. Ja. Und es ist ja nicht unbedingt eingetreten. Gleichzeitig liegt es natürlich dran, und das ist wichtig auch zu erwähnen, wie wir damit umgehen. Es liegt ja an uns, wie wir mit dem Computer arbeiten, wie wir damit umgehen. Und es liegt an uns, ob wir uns davon versklaven lassen oder ob wir den Computer für was Heilsames verwenden. Und ich denke, ähnlich wird es mit der KI sein. Ja. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, ist KI weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was wir damit machen. Wir haben vor kurzem mal einen Beitrag gelesen, der von einer KI geschrieben wurde, wo die Frage war, wie sich KI ein optimales Menschsein vorstellen würde. Dieses ChatGPT oder wie das heißt. Und es war beeindruckend. Es war sehr beeindruckend. Also das hätte durchaus gut in unseren Kurs reingepasst. Also es war, ich muss da ehrlich sagen, ich habe fast ein bisschen geschluckt, habe mir gedacht, wow, also alle Achtung, sehr gut formuliert. Also ich habe da so ein bisschen meinen totalen Widerstand, den ich schon auch dem Künstlichen gegenüber habe, so ein bisschen losgelassen. Und gleichzeitig ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir da auch große Achtung, großen Respekt haben und eben auch eine gewisse Kompetenz uns auch erwerben im Umgang mit diesen neuen Dingen. Aber wie hier vollkommen richtig auch geschrieben wird, soll man das Feld sozusagen, wie hat er das geschrieben, denjenigen überlassen, die teilweise auf potenziell unheilsamen Wegen unterwegs sind. Also ich denke, es ist schon auch gut, wenn wir uns einbringen. Wie dieses Einbringen ausschaut, ob das tatsächlich auch in diesem technischen Bereich reinfließen muss, klar, denkt man oft, natürlich wäre es ganz, ganz wichtig, dass Sila reinkommt in diese künstliche Intelligenz. Das wäre die absolute Basis. Und gleichzeitig natürlich ist da eine Bewegung da, wo halt viele verschiedene Experimente auch gemacht werden und da nicht immer nur Sila die Grundlage bildet, sondern anzunehmenderweise wird auch viel in dem Bereich stattfinden, wo vor allem die Grundlage ist, wie kann man noch mehr verdienen. Das wird ja auch so ein Teil sein. Wie kann man noch mehr verdienen? So wie ja auch zum Beispiel die Börse aufgebaut ist, die ja auch inzwischen alles von Computern ja geregelt wird und innerhalb von ganz kürzesten Zeitmomenten finden ja da riesige Handlungen statt auf der Börse. Und die Börse ist natürlich einzig und allein darauf ausgerichtet, auf Gewinnmaximierung. Ja, und das ist natürlich, wenn sich das dann in so eine Richtung auch bewegt, dann ist natürlich hab Acht angesagt. Ja. Aber es muss ja nicht in so eine Richtung gehen, sondern vielleicht hoffnungsvollerweise kann ja vielleicht auch die künstliche Intelligenz auch mitbekommen, was wirklich zum wahren Glück verhilft. Ja. Ob das tatsächlich eine Gewinnmaximierung ist, und ich würde jetzt einmal denken, dass künstliche Intelligenz das Potenzial hat, dass künstliche Intelligenz das relativ schnell durchschaut, dass diese Art der Lebensgestaltung und der durch Gewinnmaximierung, dass das wahrscheinlich sehr, sehr offensichtlich ist, dass da keine glücklicheren Menschen dabei rauskommen. Ne? Würde ich mal annehmen. Also sonst ist von der künstlichen Intelligenz ja auch vielleicht gar nicht so viel zu halten. Ja. Wenn das nicht schon irgendwie rüberkommen wird. Also das haben ja wir ohne all die Hilfsmittel schon erkannt. Und ja, und da würde man doch hoffen, dass künstliche Intelligenz da all das auch zur Verfügung hat, was auch im spirituellen Bereich an Weisheiten vorhanden ist. Und sind ja eigentlich nur gesammelte Informationen, aus denen dann was Neues entsteht. Aber eben auch eine spannende Zeit, in der wir uns da befinden. Und manchmal stellt sich vor, die künstliche Intelligenz würde dafür verwendet, um uns dabei zu unterstützen, ganz im gegenwärtigen Moment anzukommen. Uns dabei unterstützen, unser Herz aufzumachen. Uns dabei unterstützen, mit der unsichtbaren Welt noch mehr leichter in Kontakt zu kommen. Uns dabei unterstützen, ja, vielleicht tatsächlich so diese Alltagsnotwendigkeiten schneller zu erledigen, sodass wir tatsächlich mehr Zeit für ein Erleben in der Natur zum Beispiel haben. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, die da wären, wo uns die künstliche Intelligenz auch dabei unterstützen könnte. Also es ist spannende Zeit wieder mal, in der wir da leben und wir werden die nächsten Jahre Veränderungen erleben, wie sie wahrscheinlich sogar die letzten Jahrzehnte nicht stattgefunden haben, mit dieser künstlichen Intelligenz. Klar ist immer wieder auch bei uns beiden so der Gedanke, da soll man da ganz aussteigen, irgendwie ein Leben komplett in der Natur führen und Menschen einladen, irgendwie so, ich weiß nicht, wie man es dann verbreitet, dass das uns dann gibt oder irgendeinen Ort gibt in der Natur, wo ein paar Leute total zurückgezogen im Einklang mit der Natur leben. Vielleicht spricht es sich rum und Leute schreiben einen Brief an die Adresse. Ja, er lacht da. Das ist, Briefschreiben ist heutzutage schon, wow, was sowas gibt es noch? Ich schreibe immer noch gern Briefe. Damals, wo ich in Amerika war, das war noch eine ganz andere Zeit, da waren wir unterwegs und hat dann der Kontakt, den man zu Hause hatte, war, dass man gesagt, vielleicht im letzten Brief geschrieben hat, den man nach Hause geschickt hat, wahrscheinlich komme ich irgendwann in San Francisco vorbei. Okay? Und wenn ihr da Kontakt mit mir haben wollt oder berichten wollt von zu Hause, dann schreibt bitte an das General Post Office. Und dann war man dann in der Stadt und ist dann in San Francisco auf das General Post Office gegangen und hat dann geschaut, ob ein Brief für einen da ist. Ja, und dann hat man wieder einen Brief geschrieben und der ist dann wieder ein paar Wochen später in Deutschland angekommen. Und so war die Kommunikation damals. Das ist unvorstellbar heute. Ja, wir werden selber uns weiter mit dem Thema beschäftigen und versuchen, da auch einen heilsamen Weg zu finden. Aber letztendlich, was ich auf alle Fälle immer sagen kann, es kommt auf unsere Motivation drauf an. Was ist unsere Motivation im Umgang mit diesen neuen Errungenschaften, mit KI? Ist meine Motivation, besteht die darin, mein Bewusstsein zu erweitern, rauszukommen aus meiner Ich-Bezogenheit, oder ist die Motivation da, mein Ich-Gebäude noch mehr zu stabilisieren und auszubauen und mir noch mehr einzuverleiben? Das ist so die Grundfrage, die wir uns stellen können. Okay.